Gute Vorsätze zum neuen Jahr sind neben Eintagsfliegen wohl das Kurzlebigste, was man sich denken kann. Es gibt aber hin und wieder Ausnahmen, und so werde ich es ab diesem Jahr mit dem, wie ich finde, zweifellos guten Vorsatz halten, mich zwar wie bisher und wie alle hier an die nun einmal unumstößlich vorgegebene Lesezeit von maximal 10 Minuten halten, aber nie mehr den Fehler machen, eine Geschichte, die eine angemessene Vortragszeit von einer Viertelstunde verlangt, in besagten 10 Minuten herunterzulesen. Es geht dabei nämlich wirklich etwas herunter, die Qualität des Vortrags. Ich hoffe, immer einen in sich geschlossenen Teil einer Geschichte vortragen zu können, werde mich aber, falls ich an ungünstiger Stelle abbrechen muss, dennoch nicht von der Zeitvorgabe hetzen lassen. Bitte also um Signal. Das Opfer. Er starrt mich an. Sitzt da und starrt mich an, bewegungslos, mit weit aufgerissenen Augen. Stummes Entsetzen, ein nicht gesagtes Wort, stecken geblieben im blutigen Schaum vor dem Mund. Der rote Fleck auf seinem Hemd beginnt zu trocknen. Mit ruhiger Hand halte ich den Eindruck fest, ein Ölgemälde, das letzte. Abschied der Dummheit wird es heißen. Es war barmherzig von mir, ihn zu erschießen, obwohl er keine Gnade verdiente. Aber so laut, wie er hustete und röchelte, als das Gift im Wein seine Wirkung tat, hätte man es bis auf die Straße hören können. Das Plopp eines Schalldämpfers hört man keine 3 Meter weit. Wie hatte er so arglos sein können, aus dem Glas zu trinken, das ich ihm einschenkte? Aber was für eine Frage. Es war doch typisch für ihn. Idiotisch eben. Als es vorüber war, habe ich die Deckenbeleuchtung angeschaltet und in dem kalten Licht, das alle Konturen schärfer zeichnet, zufriedene Totenwache gehalten. Erst eine Stunde später zog ich das Tuch von der Leinwand, die vorbereitet und auf ihrer Unterlage gespannt auf der Staffelei bereitstand, und begann zu malen. Vorhin, als wir zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren am selben Tisch Platz nahmen, fragte er mich, wohl nur um irgendetwas zu sagen, woran ich gerade arbeite. Die verhüllte Staffelei musste seine Neugier geweckt haben. Über Neugier kam es ja nie hinaus bei ihm. Blödes Staunen war alles gewesen, wozu er imstande war, wenn man versuchte, diese Neugier zu befriedigen. Nichts befähigte ihn, geistige Nahrung aufzunehmen, einzugliedern, neu hinzugewonnenes auszuwerten, mit vorhandenem Wissen zu vernetzen und eine eigene intellektuelle Kompetenz zu entwickeln. Und er litt nicht einmal unter dieser Behinderung. Es war, als ob Tantalus, dessen Mund die vor ihm schwebende Nahrung nie erreichte, zufrieden gewesen wäre damit, ihre Schönheit und die Art ihrer Darreichung zu bewundern, ohne je wahren Hunger zu spüren, ohne sich je der Bedeutung all dieser Dinge für die Erhaltung und Förderung seines Daseins bewusst zu werden. So sagte ich also nur, dass da bis jetzt kein Pinselstrich sei auf der verdeckten Leinwand. Ich müsse zuvor noch etwas zu Ende bringen. Fast fürchtete ich, er könne gerade dies ausnahmsweise einmal verstehen. Aber nein, nicht er. So, das Wesentliche ist festgehalten. Details werde ich aus der Erinnerung ergänzen. Ohne Eile löse ich mich von dem so lang ersehnten Anblick und werfe eine von nächtlicher Inkontinenz beschmutzte Decke über die Leiche meines Sohnes. Ich werde mich jetzt erst einmal schlafen legen. Die letzten 12 Stunden waren anstrengend für einen alten Mann wie mich, den die Enttäuschungen des Lebens seine Gesundheit gekostet haben. Wenn ich mich wieder kräftig genug fühle, werde ich den Kadaver hinters Haus schleifen, dann in den Kofferraum damit und dann ab ins Moor. In 1000 Jahren findet ihn vielleicht jemand. Die Natur ist manchmal unvernünftig, konserviert Dinge, die gar nicht schnell genug verrotten können. Ha, ausgeschlafen. Ich fühle mich erfrischt und gekräftigt. Ein wundervoller Morgen. Also ans Werk. Und schon ist es geschafft. Die Leiche passt in den Kofferraum, als wäre der eigens dafür konstruiert worden. Und ab geht die Post. Man wird der Mumie in ferner Zeit wohl eine Geschichte andichten. Vielleicht denken, da sei einer geopfert worden. Mein Gott, ich bin das Opfer, nicht er. Er hat nur verloren, was ohnehin nichts wert war, sein Leben. Eine solche Weihegabe hätte noch den geringsten der Götter beleidigt. Wie sprach der Herr zu Abraham? Gehe hin und schlachte mir deinen Sohn, den du lieb hast. Hätte er so zu mir geredet, dann hätte ich ihm antworten müssen, Herr, siehe, du verlangst Unmögliches. Der Sohn, den ich liebte, er wandelt schon lang nicht mehr auf Erden. Gemeuchelt von der Hand seines eigenen Bruders, über den ich nun endlich Gericht halten konnte, liegt sein geschundener Leichnam an unbekanntem Ort verscharrt. O Herr, weise deinem gehorsamen Diener jene Stelle, auf dass ich hingehen, sie schmücken und den Gemordeten allda beweinen kann. Wohl ist es wahr, dass ich seiner nicht minder gedenke, meine Trauer nicht geringer ist, als kennte ich sein Grab. Ich fühle jedoch, dass seine edle Seele selbst jetzt, da er durch meine Hand gerecht wurde, nicht eher Ruhe finden wird, als bis der Platz, an dem die Erde seine Gebeine bedeckt, in einen geweihten Ort verwandelt ist. So schaue denn hernieder in Gnade, o Herr, auf einen, den du geprüft hast wie keinen zweiten. Erfülle mir meinen letzten und einzigen Herzenswunsch. Und willst du mich, wie einst Hiob, nach all dem Leid trösten, so führe Vater und Sohn in deinem Reiche wieder zusammen, auf dass wir dich ewig preisen. Amen. So, jetzt rein in den Sumpf mit dem Lump. Ha, ein letztes Mal wird er mir zur Last. Ich streife die Bürde von meiner Schulter, richte mich auf, sehe, wie die Leiche langsam versinkt. Zuletzt das Gesicht, mit immer noch weit geöffneten, nun aber trüb gewordenen Augen. Der blaue Himmel spiegelt sich nicht in ihnen. Recht so, du wirst den Herrn nicht schauen. Hinab mit dir in die Finsternis, hinab! Es ist vollbracht. Wenn mir durch den Tod des zweiten Sohnes der erste nur wiedergegeben wäre, leichten Herzens würde ich nun zurückfahren. Aber ich werde einsam sein in meinem Hause wie zuvor. Dennoch muss ich dorthin. Denn leer ist jenes Haus nicht. Es ist eine Welt darin, zu der ich allein Zugang habe. Für jeden anderen wären es nur Bilder. Sie sind aber viel mehr als das. Es sind meine Bilder. Auch weil ich es war, der sie gemalt hat, und sie mir gehören und niemandem sonst. Aber sie gehören mir nicht nur, sie sind mir in des Wortes reinster Bedeutung zu eigen. In lebendiger Wechselwirkung löst sich jeder festgehaltene Augenblick aus der Starre geronnener Zeit und wird zu Geschehen. Grauenvoll. Ja, nur in dem Wissen zu ertragen, dass ganz anderes folgt, ist das Erwachen der ersten Bilder. Kain und Abel von meinem Fleisch und Blut. Als der Zwang, dem Unheil immer erneut Gestalt zu geben, an Kraft verlor und ich anderes malen konnte, gab ich anstelle der uferlosen Verzweiflung dem Wunsche Raum in meinem Werk. Und schließlich war es dann kein Wunsch mehr, sondern Gewissheit. Die Gewissheit einer großen Zukunft, der Zukunft meines geliebten Sohnes. Eine Zukunft, die sein verderbter, mörderischer Bruder ihm genommen hatte, die er ihm schuldete, aber nie zurückgeben konnte. Denn wer könnte ein Leben nehmen und es zurückgeben? In der Kunst allein kann es auf geheimnisvolle Weise wiedererweckt werden. Aber nur dem Gestalter selbst, dem Neuerschaffer, offenbart es sich. Vielleicht noch wenigen Eingeweihten. Aber niemanden außer mir selbst ist der Zutritt zu dieser besonderen, meiner ganz und gar eigenen Welt verstattet, denn andere würden sie mit ihren profanen Blicken zerstören, zurückverwandeln in eine bloße Illusion, sie würden den Zauber zerbrechen, würden meinen geliebten Sohn zum zweiten Male töten. O, ihr gehässiger Triumph fiele wohl nicht minder boshaft aus als der des Bruderschlechters, der sich am Elend des verwaisten Vaters weidete. Ich sah es in seinen Augen, in jenen Augen, die nun für immer erloschen sind. Gott sei es gedankt, dass er meine Hand das segensreiche Werk verrichten ließ.